muss nur lauter sprechen. Also schön hier zu sein bei euch. Genau, Arthur da hinten. Mann, als wir hier angefangen haben, war noch nicht mal ein Gottesdienst zu viel. Jetzt habt ihr zwei gepackt. Ich musste vorhin schmunzeln. Also schön hier zu sein. Liebe Grüße von meiner Familie, die nicht da ist. Die sind noch in schönen Los Angeles. Die schlafen gerade. Und ja, es ist verrückt hier zu sein, euch alle zu sehen und auch die zu sehen, die ich nicht kenne, die viele Gesichter sind. Ich war auf einer Konferenz gewesen die letzte Woche, also bin ich schon seit einer Woche unterwegs und habe dann einen Zwischenstopp in Minden gemacht bei Hannover die letzten zwei Tage und bin jetzt hier heute Morgen und bin sehr dankbar. Christian hat ein bisschen erzählt, was ich so mache und ich kriege immer wieder die Fragen, wo in Deutschland bin, was machst du eigentlich da in den USA? Ja, was macht so ein deutscher Kerl da drüben? Dann sage ich manchmal, keine Ahnung, nein. Ich sage, ich bin ja beim EBTC lang gewesen, in der Bibelschule und alles, was ich dort erleben durfte, weil EBTC ist ja auch Teil eines Bibelschulverbands in dem Sinne, es gibt ja mehrere Schulen auf der ganzen Welt und der Hauptsitz ist in Los Angeles und da brauchten die ein bisschen internationalen Flair. Ich sage immer, die brauchten einen deutschen Fußballer mit einem deutschen Akzent im Homeoffice. Das bin ich. Und ich bin aber dankbar dafür, dass ich da arbeiten darf. Das ist ein großer Segen. Und bin jeden Tag wirklich mit Dingen auf der ganzen Welt, habe ich zu tun. Und meine Aufgabe ist, alle Schulen zu überblicken und auch den ganzen neuen Standorten, mit denen wir zu tun haben, einfach zu helfen, dass sie wachsen, dass sie eine Schule werden, so wie das EBTC oder irgendwann so wie das EBTC. Und da sind Standorte wie Fiji und Haiti und Nigeria und Südkorea und die ganze Welt. Und es macht total Spaß, überall zu sehen, was der Herr macht. Und das ist meine Aufgabe jeden Tag und deswegen sage ich immer, ich sitze zwar da an einem Büro in Los Angeles, kann aber sehen von dem Fenster, was auf der ganzen Welt passiert. Und es ist so ermutigend, wie der Herr überall wirkt. Als dann vor ein paar Monaten ich wusste, dass ich herkomme und ich auch ein bisschen Zeit habe zwischendurch und einen Sonntag hier sein werde, hatte ich dann mit den Ältesten gesprochen und dann kam dann schnell die Bestätigung, dass ich hier am Sonntag zur Predigt eingeladen bin und dann war ich die ganze Zeit so, okay, was predige ich jetzt, ja, was predige ich jetzt und ich war so Woche für Woche, Monat für Monat am Überlegen, am Beten und weil ich halt nicht regelmäßig predige, als ich nach Amerika gezogen bin, war mein Hauptdienst und ist mein Hauptdienst bei diesem Bibelstuhlverband The Master's Academy International, wo ich jeden Tag im Büro sitze. Und jetzt seit ein Jahr bin ich wieder ein bisschen mehr im Predigtdienst, beim Hauskreis und hier und da auch mal predigen und besonders die letzten Tage in Deutsch, deswegen bin ich ein bisschen eingeölter und werde vielleicht nur hier und da über ein deutsches Wort straucheln. Da könnt ihr dann gut mitlachen und mir dann schnell sagen, das ist, was bedeutet. Meine Frau macht es immer andersrum in der Bibelstunde, wenn ich Englisch rede und ein deutsches Wort einflößen lasse, sagt sie, das heißt nicht auf Englisch. Sie ist da mal ganz hilfsbereit. Aber dadurch war ich die ganze Zeit so, was predige ich? Ich habe zwar einige Themen auf dem Herzen, aber wenn man so predigt, irgendwie verschmilzt dein Herz und dein Gedanke mit einem Predigttext, wo es dann auf einmal so eine Last wird, wo du sagst, das ist der Text. Und ich war so, okay, jetzt meine erste Predigt, fast seit exakt 5 Jahren hier in der Eckstein-Gemeinde, war ich so, was predige ich? Dann kam es immer näher und dann habe ich schon drauf gewartet, bis Jonathan fragt, na Marco, wie sieht's aus? Text und Titel bitte. Und ich so, ja, ich weiß. Und dann war ich so, hier, da, nein. Und meine Frau so, kenne ich gar nicht von dir, Marco, was ist da los? Und ich sag so, keine Ahnung. Am Freitag habe ich dann in Minden zum ersten Mal in der Jugend gepredigt, seit, ach, ich weiß nicht wie viele Jahren. Und ich musste so lachen, als ich angefangen habe, war ich so, oh, ich bin hier zum ersten Mal in der Jugend seit langen Jahren. Und ich war so, was soll ich euch für einen Text bringen? Ich bringe euch das Gericht Gottes. Nein, war ich so, nein. Haben wir auch ein Thema gehabt. Und es war richtig schön, aber man weiß manchmal nicht, was ist es, dass der Herr einen aufs Herz legt? Und das ist ein Thema, was schon angeklungen ist und was ihr natürlich schon sehen könnt. Ja, deswegen habe ich gedacht, Mann, die haben bestimmt eine PowerPoint da. Ach, wird alles zunichte machen, meine Einleitung. Aber alles gut. Ein Thema, womit ich mich seit langem beschäftige, durch den Hauskreis, wo ich über den biblischen Prozess der Veränderung rede und verschiedene Sachen in meinem Studium. Ich studiere noch nebenbei, ganz entspannt, neben der Arbeit. Und ein Thema ist die Identität in Christus. Die Identität in Christus. Die Identität, die wir haben in Christus. Und es ist wirklich etwas, was total wichtig ist für uns zu verstehen. Und wir leben in unserer heutigen Zeit in einer Identitätskrise. Wir leben in einer Welt, in einer tiefen Identitätskrise. Bei dieser Krise geht es nicht darum, wer wir sind so sehr, sondern es geht darum, besonders als Christen, wie wir diese Identität, die wir haben, verstehen und ausleben. Die Bibel sagt, dass wir errettet wurden und eine neue Kreatur sind in Christus, aber die Frage ist jetzt, wer sind wir? Und tagtäglich, jeden Tag, von morgens bis abends sind wir von den Angriffen Satans und der Sünde angefochten, innerlich und äußerlich, den jeden Tag. Die Frage ist, wie leben wir unsere Identität aus? Ein Buch, was ich dazu gelesen habe, und ein Bruder hat gesagt, dass ihr das auch, ja genau, Rinat hatte mir gesagt, oh, ihr habt das auch auf Deutsch, von Carl Truman, der hat ein Buch geschrieben, The Rise and Triumph of the Modern Self, übersetzt heißt es Aufstieg und Triumph des modernen Selbst. Er hat gesagt, das gibt's auch auf Deutsch in der normalsprachlichen, einfachen Form und in der theologischen Form. Da war ich so, oh gut, es gibt auch die einfache Form, weil dieses Buch ist richtig der Hammer. Und da bin ich manchmal so, okay, ich muss es nochmal lesen. Aber er macht in diesem Buch so spannende Beobachtung. Er beschreibt, dass traditionell, wie es früher war, für hunderte von Jahren, war die Identität etwas Gegebenes durch externe Quellen, wie deine Familie, Gemeinschaft, Religion in der Natur. Extern wurde festgelegt, was deine Identität ist. Eigentlich klingt das logisch, ja, natürlich, klar. Die Identität, die ich habe, wird festgelegt von außen. Aber in unserer Welt heute, es gibt einen radikalen Umschwung, gerade heute, der aber sich die letzten 300 Jahre im Hintergrund vorgeschoben hat. Im Gegensatz zu heute, die Identität wird heute auf der Grundlage von persönlicher Wünsche, Gefühle und Erfahrung konstruiert. Wenn ihr jetzt denkt, ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Es bedeutet, wenn etwas von außen bestimmt ist, veränderst du das nicht. Verstehst du? Wenn eine Identität von außen bestimmt wird, von deiner Familie, der Natur, der Politik oder der Gemeinschaft, aber wenn es konstruiert wird, kreiert wird durch deine Wünsche und Gefühle und Erfahrungen, bedeutet das was? Es wechselt sich quasi die ganze Zeit, weil, wer von euch hat Emotionen? Ja. Ich nicht so viele, ja, werdet ihr beim Predigen merken. Ja, und einige lachen, ja. Da sind einige nach der ersten Predigt zu mir gekommen. Aber Emotionen wechseln, oder? Man ist ständig mit seinen Gefühlen oder mit seinen Emotionen im Kampf. Mit den Dingen, die man fühlt, mit den Dingen, die man tun soll. Und wenn deine Identität basiert auf deinen Gefühlen, auf deinen Wünschen, das, wonach du verlangst, dann bist du konstant dabei, dich zu verändern. Wenn du jetzt denkst, klingt ja eigentlich gar nicht so schlecht. Ich habe die Kraft oder die Macht darüber, wer ich sein kann, was ja heutzutage überall eingeflößt wird. In der Schule, und ich habe einen Bruder gefragt in den letzten Tagen, ist es auch so schlimm? In Amerika ist es richtig schlimm. Hier ist es bestimmt, die Deutschen sind auch noch richtig zurückhaltend, oder? Er meinte, nein. Überall, Medien, Schule, überall wird dir eingeflößt, lebe deine Identität. Wie du dich fühlst, lebe, wie du willst. Jetzt könnte man meinen, vielleicht, wenn man es hört, das klingt eigentlich ganz gut. Aber es ist ganz und gar nicht der Fall. Wenn deine Identität darauf basiert, wie du dich fühlst und du konstant dich änderst, dann hat es nur ein Resultat, nämlich, dass du unzufrieden wirst, unsicher wirst und eigentlich gar nicht mehr weißt, wer du wirklich bist. Und du wirst konstant auf der Suche sein nach deiner Identität und es nie finden, bis du dann irgendwann ganz aufgibst. Und in der Welt stecken wir in einer Identitätskrise. Keiner weiß mehr, wer er ist. Und das ist genau die Welt, in der wir auch als Christen leben. Und wir werden konstant in alle Richtungen gezogen. Wir wissen, wer wir sind. Und dennoch ist die Frage, wie lebst du diese neue Identität aus, die Gott gegeben ist, in Christus fest verwurzelt. Aber wie lebst du diese Identität aus? Jetzt könnte man meinen, okay, diese Identitätskrise ist total neu, die gab's noch nie, die Schrift spricht gar nicht darüber, ich finde das Wort Identitätskrise nicht, wenn ich in der Konkordanz nachschaue. Doch diese Identitätskrise haben wir schon seit Anfang an des Sündenfalls. Und das ist unser Predigttext, lasst uns eintauchen, und ihr habt den Predigttitel da oben, bekleidet mit Christus, lebe deine neue Identität. Und wir gucken in das erste Buch Mose, in unserem ersten Punkt hier, und wollen ein bisschen durcharbeiten, durch ein paar Stellen. In dem ersten Punkt die ursprüngliche Identität, erschaffen in Reinheit. Schaut mal in 1. Mose 1, in 1. Mose 1, 27. Da finden wir die Aussage, richtig, Gott schafft die ganze Welt. Und dann kommt er bei Menschen an und sagt in 1. Mose 1, 27, und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Meine und deine Identität, die Identität von jedem Menschen, ist im Ebenbild Gottes verwurzelt. Wir wurden in seinem Ebenbild geschaffen und deine Identität ist im Ebenbild Gottes verwurzelt. Mit einer festen Beziehung mit dem Schöpfer. Noch einmal, und er schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er ihn als Mann und als Frau. Jeder Mensch. Und wie hatte Gott den Menschen geschaffen? Schaut mal in Kapitel 2, wo wir weitergehen, 25, um das weiter aufzubauen, wie unsere Identität sich darstellt und ausgelebt wird. 1. Mose 2, 25 heißt es, und sie beide waren nackt. Ich habe das auch in der Jugend in einer anderen Form gepredigt und dann waren alle so, als ich den Vers vorgelesen habe, man weiß so, ja, ich weiß, ich spreche jetzt über Nacktheit, das ist in der Jugend nicht so gut. Deswegen habe ich gesagt, sie waren bloß. Aber es ist interessant, vielleicht habt ihr schon oft gelesen oder vielleicht habt ihr es ganz schön überlesen, 24, 3. Aber es ist sehr interessant. Gott schafft den Menschen bloß. Er schafft ihn nackt. Und was heißt es hier? Der Mensch und seine Frau und sie schämten sich nicht. Die gottgegebene Identität von Adam und Eva hatte in der äußeren Erscheinung und in der Wahrnehmung voneinander keine Scham. Sie waren vollkommen rein, unschuldig. Keine Scham existierte in der Identität, in der ursprünglichen, wie Gott den Menschen geschaffen hatte. Jetzt stellt ihr euch die Frage, wie lange war diese Unschuld, diese Reinheit intakt? Und das sehen wir natürlich in Kapitel 3. In unserem zweiten Punkt, der erste ist sehr kurz. Zweiten Punkt, die verdrehte Identität, Sünde bringt Unreinheit. Und da schauen wir in 1. Mose 3. Und wir werden hier ein bisschen durchgehen. Und es wird nicht, dass wir alle, ich glaube, wie steht hier? Nein, oh ja, doch. Habt ihr schon verändert, sehr gut. Also wir werden nicht durch alle Verse durchgehen, keine Sorge, wir bleiben hier nicht bis 15 Uhr. Schaut mal in 1. Mose 3, 1. Und die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau. Also die Schlange hier symbolisiert Satan, spricht hier zu Eva, der Frau, und sagt, hat Gott wirklich gesagt? Ist interessant. Und das habt ihr bestimmt schon viel gehört, wenn ihr eine Predigt über 1. Mose 3 gehört habt oder es selber euch gelesen habt, studiert habt. Die erste Frage in der Geschichte der Welt existiert hier. Hat Gott wirklich gesagt? Und wer stellt diese Frage? Satan. Satan ist derjenige, der die erste Frage der Welt stellt. Vorher gab es keine Fragen. Gott hat es gemacht. Alles war klar. Doch Satan stellt hier Dinge in Frage. Und wenn du denkst, dass diese Frage heute nicht mehr existiert, dann können wir sehen, heutzutage konstant fragt dich, Satan, ob Gott wirklich gesagt hat. Hat Gott wirklich gesagt, dass du deine Identität so ausleben sollst? Hat Gott wirklich gesagt, dass deine Identität in der Schrift verwurzelt ist? Hat Gott wirklich gesagt, dass die Stellung von Mann und Frau sein soll? Hat Gott wirklich gesagt, dass du nicht sündigen sollst? Hat Gott wirklich gesagt, dass du dies nicht verköstigen kannst, was dein Herz unbedingt verlangt? Hat Gott wirklich gesagt, dass du dein bestes Leben nicht jetzt leben darfst? Hat Gott wirklich gesagt? Die Frage ist, wie du darauf antwortest. Lass uns weiterlesen. Hat Gott wirklich gesagt, von den allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen? Da sagte die Frau zur Schlange, von den Früchten der Bäume des Gartens essen wir. Aber von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, ihr sollt nicht davon essen und ihr sollt sie nicht berühren, damit ihr nicht sterbt. Hat Gott das gesagt? Die erste Mose 3 studiert habt, ja, EBTC-Schüler hier, ja, nein. Ihr kennt es aus einem Studium oder natürlich, weil ihr es selber gelesen habt. Eva ist hier schon dabei, sich wegführen zu lassen. Ja, man sieht es schon, wie die Schlingen von Satan, hat Gott wirklich gesagt, zieht sie weg, weil sie das Gebot Gottes übertreibt. Satan ist darauf aus, Eva zu verführen und er hat mit seiner Frage genau das erreicht, sie wegzuführen. Da kommt die Antwort der Schlange. 4. Da sagte die Schlange zur Frau, keineswegs werdet ihr sterben. Ich weiß es besser. Hör auf mich. Genau das Gleiche, was wir heute hören, oder? Wenn ihr rausschaut, und ich musste so schmunzeln, als ich in der ersten Stunde auf der Seite saß und zum Gang geguckt habe, ich gesagt, einige Sender, viele Gesichter haben sich verändert, aber das Graffiti hat sich nicht verändert. Hat sich nichts verändert. Satan noch heute ist genau der gleiche, der sagt, ich weiß die Dinge besser als Gott. Er ist nicht sojenige, der sagt, nein, du brauchst keinen Gott. Er sagt, ich weiß, was Gott möchte. Nein, Gott ist nicht unwichtig, aber ich weiß es besser. Hör mir zu, ein bisschen Gott, ein bisschen ich, zusammen, hier. Da sagt die Schlange zur Frau, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, ich weiß, was Gott weiß oder gemeint hat, dass an dem Tag, dass ihr davon esst, eure Augen aufgetan werdet und ihr sein werdet wie Gott, erkennen Gutes und Böses. Habt ihr euch mal die Frage gestellt, was bedeutet hier, Gott so zu sein wie Gott? Ist interessant, gibt es bestimmt viele Auslegungen, viele Kommentare, die voll sind davon, was bedeutet es, so zu sein wie Gott. Ich glaube, Eva konnte es gar nicht begreifen, aber was war im Kern das, was Satan hier ausdrücken wollte? Weil es war im Kern genau das, wonach Satan selbst getrachtet hat, richtig? Satan, der gefallene Engel Gottes, hatte getrachtet, was zu sein? Wie Gott. Aber was war im Kern das? Und da sagen einige, Macht zu haben, ja, Macht wofür? Oder was hat diese Macht ausgedrückt? Die Ursünde, die Satan hier präsentiert, um so zu sein wie Gott, ist es, der Schöpfer zu sein. Etwas zu schaffen. Denn nur ein Schöpfer existiert in dieser Welt, richtig? Alles andere ist geschaffen. Dieser ultimative Status gebührt nur Gott. Keinem anderen. Und nach diesem Status hatte Satan verlangt und dem Menschen gesagt, das könnt ihr auch so sein wie Gott. Denn der Schöpfer dieser Welt ist die einzige Person, der einzige Titel, der einzige Person, dem alle Anbetung gebührt, richtig? Und das war es, wonach er verlangt hat, diesen Status zu haben und von allen angebetet zu werden. Und das hat er gesagt. Und wissen wir natürlich, dass es nicht das Schaffen war, wie Gott geschaffen hat, sondern es war Satans Akt des Schaffens. Und man könnte das im Deutschen so übersetzen, abzuschaffen oder umzuschaffen. Das ist, was er macht, der Durcheinanderschmeißer, Satan, der die Dinge der Welt benutzt, um abzuschaffen oder umzuschaffen, um diesen Status einzunehmen, verdreht, um so zu sein wie Gott im Anschein, aber mit verweltlichten, vergänglichen Dingen. Und das ist die Mission Satans seit Anbeginn des Sündenfalls. Und was war nur die Folge? Schaut in Vers 6. Vers 6. Und die Frau sah. Ja? Satan führt sie und sagt, schau mal. Die Frau schaut. Da ist der Baum gut zur Speise. Und dass er eine Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert war, Einsicht zu geben. Und sie nahm von der Frucht und aß und sie gab auch ihrem Mann bei ihr und er aß. Das war das Resultat. Beide fallen und folgen der Schlange. Folgen dem Satan, folgen seiner Lüge, folgen der Übertretung, folgen der Sünde. Was war das Resultat? Und ihr alle kennt es. Aber was war das Resultat? Waren sie auf einmal wie Gott? Puff. Vers 7. Da wurden ihrer beiden Augen aufgetan. Und sie erkannten, dass sie, was waren? Nackt. Hä? Warum ist es so wichtig auf einmal, dass sie nackt waren? Aber es ist interessant zu sehen, dass vorher noch Reinheit vollkommen da war in diesem bloßen Zustand. Und auf einmal das Erste, was passiert im Prinzip, als sie von dieser Frucht nehmen und von der Sünde verleitet werden, merken sie auf einmal, ah! Die Sünde hatte sie in einen Zustand gebracht, die sie innerlich verdorben hat, dass sie äußerlich sogar wahrgenommen wurde, dass sie sich voreinander schämten, richtig? Wie es hier heißt. Und sie erkannten, dass sie nackt waren. Eine Scham der Sünde, die äußerlich empfunden wurde. Und was tut nun der Mensch? Was tut der Mensch? Ja, im gleichen Vers. Und er dreht um, rennt zu Gott und sagt, hey, Buße, 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 Buße. Nein, wir wissen es. Was tut der Mensch? Sehr interessant, auch da wieder. Hochinteressant. Und der Mensch heftete Feigenblätter zusammen und machte sich Schurze. Heißt in meiner Übersetzung. Er machte sich eine Bedeckung. So interessant. Warum oder was macht dieser Mensch hier? Was ist der erste Akt, nachdem diese Bloßheit empfunden wird? Was tut der Mensch? Im Prinzip genau das, was Satan ihnen gesagt hatte, was sie erreichen würden, in einer verdrehten Weise. Der Mensch schafft etwas. Der Mensch tut zuallererst, dass er sich eigene Kleider macht, um seine Scham zu bedecken. Das ist es, was es nach dem Sündenfall passiert, um abzuschaffen oder umzuschaffen. Adam und Eva versuchten, ihre Scham und ihre Sünde zu bedecken. Und das ist es, was der Mensch nach dem Sündenfall bis heute macht. Schicht um Schicht um Schicht versucht der Mensch heute, sich zu bedecken mit den Dingen dieser Welt, um seine Scham zu bedecken, seine Sündhaftigkeit vor einem perfekten Gott, in der Hoffnung und verzweifelten Art, um sich reinzuführen, erfüllt zu fühlen. Mit allen diesen Dingen dieser Welt. Das ist das ganze Trachten dieser Welt. Schicht um Schicht, wie Adam und Eva, nachdem sie gefallen sind. Materialismus, Erfolg und andere Bekleidungen dieser Welt, in der Hoffnung, erfüllt zu sein, seine Identität, die man meint zu haben, auszuleben. Ohne Erfolg. Geht mal zu Römer 1. Römer 1 ist eine wichtige Stelle in dem Bezug. Man kann fast den ganzen Kapitel lesen. Wir wollen nur 2, 3 Verse schauen. Das ausdrücken. Die Verdrehtheit des Menschen, indem er der Sünde und der List Satans folgt, ohne zu wissen, was er überhaupt tut, indem er sich versucht zu bedecken. 1. Römer 1, und nicht 1. Römer, habe ich schon wieder falsch gemacht, 1. Stunde auch. Römer 1. Was für eine Bibel hast du da, Marco? Ist eine deutsche. Ich habe die gerade erst wieder rausgekramt. Römer 1. Da spricht Paulus darüber, wie der Mensch ist und sich benimmt oder sein Trachten ohne Gott. 21. Weil sie Gott kannten, ja? Auch da wieder zurück zu 1. Mose 1. Sie wurden im Ebenbild geschaffen. Jeder wurde im Ebenbild Gottes geschaffen. Und da ist eine Sinnbildlichkeit von Gottes in jedem einzelnen Menschen. Weil sie Gott kannten, ihn aber weder als Gott verherrlichten, noch ihm Dank darbrachten, sondern in ihren Überlegungen auf Nichtiges verfielen und ihr unverständiges Herz verfinstert wurde, indem sie sich für weise ausgaben, mit all ihren Erfindungen, mit all ihren Denken, mit allen modernen Sachen, mit allen Erklärungen, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes verwandelt oder vertauscht in das Gleichnis eines Bildes von vergänglichen Menschen und von Vögeln und vierfüßigen und kriechenden Tieren. Die Versuche des Menschen, Gottes Werk abzuschaffen oder umzuschaffen. Haltet eure Hand in Römer 6 oder in Römer, und dann gehen wir zu Römer 6. Die Versuche, seine eigene Identität aufzubauen. Mit weltlichen Dingen. Das ist das, was der Mensch tut. Die ganze Zeit. Vergeblich und nichtig trachtet er danach. Jeden Tag. Und wir sehen es heutzutage. Es ist überall. In der Schule, in den Medien. Habe auch mit meiner Schwester gerade gesprochen. Über ein Familienmitglied. Es wird überall gemacht. Die Identitätskrise. Um das Weltliche zu benutzen. Dich zu bedecken. Zu bedecken mit Schichten dieser Welt. damit du erfüllt wirst. Und es ist alles nichtig. Römer 6, 21. Welche Frucht hattet ihr denn damals? Dinge, deren ihr euch heute schämt. Denn das Ende davon ist der Tod. Das ist, was die Sünde und Satan auch in unserem Leben versucht. Auch in deinem Leben als Christ. Deine Identität, die du hast, von außen in der Schrift, in Christus, anzutasten, um dir einzuflößen. Ach komm, nimm noch eine Schicht von der Welt. Ach komm, hier noch ein bisschen. Da noch ein bisschen. Ach, nimm das nicht so ernst. Mach nicht so geradlinig. Hier, ich weiß, was Gott will. Ich kann dir sagen, ach komm. Dinge dieser Welt mit einzuflößen in deine Identität, um dich zu bedecken. Ich sage es auch in der Bibel, in meinem Bibelkreis die ganze Zeit, wenn wir über biblische Veränderungen sprechen. Wir haben gar keine Ahnung, teilweise Christen, wie sehr wir beeinflusst sind. Jeden Tag. Jeden Tag. Oder? Und ich habe auch, als ich in dem Seminar war, in Minden die letzten Tage, war so, was ist so manchmal morgens so der erste Griff, wenn wir wach werden? Oder linke Seite, Nachttisch, das Handy? Und dann hat einer reingerufen, natürlich, um die Bibel zu lesen. Ja, natürlich. Natürlich. Ja. Wir werden so beeinflusst, tagtäglich, dass wir gar nicht wahrnehmen. Wir würden zwar sagen, ich bin ein Schaf des Herrn, ein Kind des Herrn. Ich folge ihm nach. Er ist meine Identität. In allen Ebenen deines Lebens. Wie ist die Konsequenz, wie du das auslebst? Und wo sind Dinge mit reingekommen der Welt, die dich versuchen, davon wegzubringen? Die Dinge dieser Welt. Schicht um Schicht. Aber wir leben in dieser Welt. Ist auch so, dass man sagt, oh ja, die Welt ist schlecht und ach, wir dürfen das alles nicht benutzen und wir gehen zur Arbeit, wir sorgen für unsere Familie, wir wollen gesund sein, wir wollen, dass unsere Kinder gut groß werden, wir wollen es auch schön haben und dies und das und jenes. Es ist alles gut. Und diese Dinge dieser Welt sind an und für sich nicht schlecht, aber sie sind nicht deine Identität, wie es in der Welt so ist. Menschen ohne Gott legen all ihre Hoffnung, all ihre Identität in diese weltlichen Dinge, aber nicht wir Christen. Selbst wenn all diese Dinge wegfallen, dann sind wir dennoch erfüllt. Warum? Weil unsere Identität nicht von unseren Wünschen und materiellen Dingen besteht, sondern in Christus und seinem Wort. Es ist einfach nein. Aber wir gehen zum Herrn. Die Frage ist, in 1. Mose 3, um zurückzugehen, unserem Text, waren Aaron und Eva erfolgreich? Ja? Können auch sagen, okay, jetzt haben sie sich bedeckt, jetzt gehen sie vor Gott und sagen, tada! Ich fühle mich gut, alles Paletti, ja, bedeckt mit den weltlichen Dingen, ich habe es geschafft, ich habe es erschaffen. Ich hatte einen anderen Gedanken, aber ich gehe da nicht hin. Ja, Florian guckt auch gerade, streng, deswegen passe ich auf. Nein, Spaß, alles gut, hat er nicht gemacht. Ihr habt es nicht gesehen. Was tat der Mensch? Vers 8. Und sie hörten die Stimme Gottes, des Herrn, der im Garten wandelte, bei der Kühle des Tages. Da versteckte sich der Mensch und seine Frau vor dem Angesicht Gottes. Die versteckten sich. Warum? Ich dachte, ihr habt doch gerade was erschaffen. Schön, ja. Neueste Mode. Müsste doch eigentlich reichen, vor Gott zu treten. Ihr habt eure Scham bedeckt voreinander. Aber nein. Die Scham war so durchtrieben, die Sünde hatte so sehr in ihnen Raum gewonnen, dass nicht nur die äußerliche Empfindung, sondern auch eine innere Scham eingesetzt hatte, dass sie sich sogar zusätzlich vor ihrem Schöpfer verstecken wollten. Sie versteckten sich mitten zwischen den Bäumen des Gartens. Vers 9. Und Gott, der Herr, rief den Menschen und sprach zu ihm: Wo bist du? Die Frage gab es davor nicht, als man gehört hatte, wie die Bäume gewackelt haben. Gott kommt hier, hier, Gott kommt. Wir sind da, gleich da. Bam. Und auf einmal, Gott wusste, wo sie sind. Und dennoch, natürlich wusste er es. Er sucht nach dem Menschen. Sie schämten sich. Alle weltlichen Versuche, ihre Identität Schicht um Schicht abzuschaffen oder umzuschaffen. Verführt von Sünde, um vor Gott zu stehen, brachte nur noch mehr Trennung, Frust, Furcht, Einsamkeit, Leere und Scham. Vorher noch rein vor Gott, jetzt verdreht, versteckend, verloren. Schaut mal in Jesaja, eine Stelle, die wunderbar passt. Das weltliche Treiben, Jesaja 64. Eine Stelle, die ausdrückt, unser Treiben danach, unsere eigene Gerechtigkeit, unsere eigene Identität mit weltlichen Dingen vor Gott aufzubauen. Jesaja 64, 5. Wir alle sind wie ein Unreiner geworden und alle unsere Gerechtigkeit wie ein beflecktes Kleid. Du und deine eigene Gerechtigkeit, deine Versuche, dich mit weltlichen Dingen in eine Identität zu pressen, die weltlich ist befleckt. Wir alle sind verwelkt, wie das Laub welkt. Und unsere Sünde trugen uns davon wie der Wind. Und da war niemand, der deinen Namen anrief, Römer 3, der sich aufraffte, an dir festzuhalten. Das ist der Mensch ohne Gott, in seinem Bestreben danach, seine eigene Gerechtigkeit aufzubauen, seine eigene Identität mit den Dingen dieser Welt, fern vom Herrn. Und das kennen wir aus unserem Leben. Das kennen wir. Uns vor Gott zu verstecken, wegen unserer Scham. Das ist doch oft so. Wenn wir sündigen, was passiert? Wer sündigt von euch? Hier. Wir alle kämpfen mit der Sünde. Und Gott ruft, wo bist du? Versteckst du dich oder gehst du zum Herrn? Versuchst du dich vor ihm irgendwie Schicht um Schicht zu bedecken, in der Hoffnung, dass das hilft? Alle Selbstversuche, sich mit Schichten dieser Welt vor Gott zu verstecken oder zu denken, dass diese Dinge einem vor Gott helfen, sind nichtig und bringen nichts. Nichts, um dich wiederherzustellen. Nichts, um dich reinzumachen. Nichts, um dich zu erlösen. Nichts für deine Beziehung mit dem Herrn. Unsere Gerechtigkeit aus uns selbst ist wie ein beflecktes Kleid. Also was ist die Lösung? Ja, weil ihr denkt jetzt, oh, Marco hat wirklich das Gericht gebracht. Ja, hat er nicht der Jugend schon gesagt, sondern der Eckstein-Gemeinde. Nein, nein, nein. Wir kriegen die Kurve. Verspreche ich es. Was ist die Lösung? Was ist die einzigste Lösung in dieser Welt? Damals wie heute. Vierter Punkt, die verheißene Identität. Erlösung durch Jesus Christus. Und wir gehen natürlich zur 1. Mose 3,15. Wir sehen natürlich, wir überspringen hier den Dialog, wo wir sehen, wie Adam sich vor Gott hintritt, ne, Florian, und sagt, ich habe gesündigt, ja, ich nehme die volle Verantwortung, richtig? Ja? Zweite Stunde ist ein bisschen ruhiger, alle. Hat er nicht mal beim EBTC-Unterricht? Ja, ja. Natürlich war es nicht. Ja. Was sagt Adam? Die Frau! Du! Ja, ich habe das noch nie gemacht, ja, andere beschuldigt. Adam war das Gleiche, wie wir es heute kennen. Ich bin das Opfer hier, also mich nicht. Und eigentlich hat er gesagt, Gott ist schuld, richtig? Er hat gesagt, du hast die Frau gemacht, also ist deine Schuld, Gott. Doch Gott in seiner Gnade, nicht nur im Neuen Testament, sondern in seiner Gnade, zeigt uns schon in dem Alten Testament, in dem Kontext vom Sündenfall, wie er uns erretten will, weil wir es nicht können. 1. Mose 3,15, wo er dann zu Satan spricht und sagt er, und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Nachwuchs und ihrem Nachwuchs. Er wird dir den Kopf zermalmen, und du wirst ihm die Verse zermalmen. Die Ankündigung, die Verheißung des Erlösers, der kommen wird, der Nachwuchs von der Frau über Generationen weg. Den Samen, wo Satan die ganze Zeit nachgegangen ist, die ganze Zeit hat versucht, diesen Samen zu verunreinigen. Selbst vor der Flut. Deswegen kam die Flut. um den Samen Gottes zu beschützen für den Erlöser, der kam. Doch damit war nicht genug, oder? 1. Mose 3 ist noch nicht zu Ende mit der Verheißung vom Erlöser. Und es ist so wichtig, wenn wir in 1. Mose 3, 21 schauen. 1. Mose 3, 21. Was passiert hier? Und Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Leibröcke aus Fell und bekleidete sie. Interessant, oder? Der Schöpfer schafft. Der Schöpfer, der alleine fähig ist, dich zu bekleiden mit himmlischen Kleidern, die fähig sind, dich zu bekleiden und zu reinigen. Der Schöpfer, der alleine schafft. Der Schöpfer, der eine Schöpfer, der schafft in einer Form, dass du erfüllt bist. Doch was passiert hier? Was muss passieren? Was sehen wir hier? Denn aus welchen Kleidern oder aus welchem Material kommen diese Kleider? Aus Fell, richtig? Bedeutet was? Ein Opfer musste geschehen. Das erste Opfer in der Schrift, Hebräer 9, 22 sagt, ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. Und dieses Sühneopfer, wie wir es ja wissen, durch das Neue Testament, deswegen sind wir hier heute, steht symbolisch für wen oder was? Schaut in 1. Johannes 1. Und ihr wisst es natürlich. Erst recht, weil ihr Johannes kennt. Johannes 1, 29. Johannes, am folgenden Tag sieht er Jesus zu sich kommen und spricht, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Jesus Christus ist der Stellvertreter. 2. Korinther 5, 21, den hat er, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Jesus Christus ist das eine Sühneopfer, was in der Zukunft geschlachtet wird. Vorausschauend hier in 1. Mose 3, rückblickend für uns, was uns bekleidet. Das eine Opfer, die eine Kleidung, der eine Erlöser, der eine Retter, der eine Herr, der allein fähig ist, deine Scham ganz wegzunehmen, deine Schuld ganz zu bereinigen, deine Sündhaftigkeit ganz auszutilgen. Es ist Jesus Christus. Jesaja 61, 10 sagt, Gott hat mir Kleider des Heils angezogen. Es ist alles der Herr. Du brauchst dir nicht deine eigene Identität aufbauen. Du brauchst nicht Schicht um Schicht versuchen, wie die Welt, auch jetzt als Christ, dir eine neue Identität aufzubauen oder zusammenzukleistern mit den Dingen dieser Welt, kombiniert mit der Gemeinde. Nein, bleib beim Herrn, bekleidet mit ihm, in seiner Identität, angezogen durch Gott. Gott ist es, der uns bedeckt, der uns erlöst, der uns reinigt, der uns wiederherstellt. Es ist er, der Schöpfer. Das ist deine und meine Identität. Wenn du ein Kind Gottes bist, das ist, wer du bist, oder? Eine Stelle, die wir kennen, wenn wir in Google eingeben, gib mir eine Stelle über die neue Identität in Christus, was kommt raus? 2. Korinther 5, 17. Meiner der ersten Stellen, ganz oft. Nicht, dass ihr Google fragt, aber wenn das mal vorkommt. 2. Korinther 5, 17 heißt es, daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Ich spreche gerade in meinem Hauskreis darüber, über den biblischen Prozess der Veränderung. Wir haben darüber gesprochen, was waren wir ohne Christus, was ist passiert, als wir rettet worden und was sind die Segnungen nach der Errettung. Und dann haben wir gesagt, was ist nicht wirklich neu? Und in dem Text ist es so ein bisschen, siehe, alles ist neu geworden, oder? Wir wurden errettet und dann sagen wir zum Spiegel. Ja, vielleicht sind wir zu einer Frau gerannt. Sie sagt, geistlich gesprochen, wurden wir in dem Moment, wo wir wiedergeboren wurden, geistlich neu geboren. Deine geistliche, ewige Natur lebt in dir. Das Alte ist ganz vergangen. Ja, wir haben noch mit diesen zu kämpfen, ne? Jeden Tag. Habe auch die letzten Tage mit jemandem gesprochen, der meinte, oh, ich bin fast 40 und ich habe die Probleme. Und ich sage, ja, warte mal, bis du in mein Alter kommst. Oder mit diesem Körper, aber nicht nur mit den Gebrechen, sondern auch mit der Sünde. Dieser Sünde haben wir zu kämpfen, den Mustern, den Angewohnheiten der Sünde, die immer noch in uns schreiten. Aber geistlich gesehen sind wir eine neue Identität. Das ist, was du bist, nicht was du dir erwerben musst, was du dir erkaufen musst, nicht wo du hinwachsen musst, erst nach dem EBTC-Abschluss. Der Gutes, wenn ich negativ sagen. Deine Identität ist fest und neu in Christus, deinem Herrn, deinem Erlöser, deinem Retter. Nichts in dieser Welt kann dich erlösen. Nichts kann dich erfüllen. Alle Schichten dieser Welt haben nur ein Ziel, dich von deiner Identität in Christus abzubringen. Im Abschaffen oder Umschaffen von Gottes Plan ist die einzige Mission von Satan. Tückisch, listig, vergiftet, damit das Geschaffene angebetet wird und nicht der Schöpfer. Um deine Identitätskrise zu lösen, um die Identitätskrise von Menschen zu lösen, mit denen du zu tun hast, musst du dich mit Christus bekleiden und deine Bekleidung, die du bekommen hast, bei der Wiedergeburt ganz ausleben. Schau in Römer 13, noch eine Stelle. Ich schwitze nicht ganz so im zweiten Gottesdienst, das ist ganz gut. Und ihr könnt mitschwitzen, also geht mit zu einer Bibelstelle. Römer 13, 14. Römer 13, 14 sagt, sondern zieht den Herrn Jesus Christus an und treibt nicht Vorsorge für das Fleisch, das Begierden wach werden. Das ist so, was wir nicht tun dürfen. Wir sollen den Herrn ganz anziehen und in der Bekleidung, in seiner Identität jeden Tag wandeln. Galater 3, 27 sagt, denn ihr alle, die in Christus hineingetauft seid, ihr habt Christus angezogen. Du trägst Christus. Du hast Christus an. Es ist deine Identität. Nicht die Schichten der Welt, sondern Jesus. Und das ist die Identität, die Kleidung, die wir ewiglich tragen werden. Ist auch ein interessanter Gedanke. Wir werden nie wieder in den Zustand vom Paradies zurückkommen, der Bloßheit, sondern wir werden ewiglich Christus tragen mit weißen Kleidern. Ewiglich werden wir ihn tragen. Ist auch so schön. Das ist die Bekleidung, die wir nie ablegen werden, in alle Ewigkeit. Damit wir einander sehen werden, gereinigt durch ihn. Strahlend, weiß, rein durch ihn. Bist du dir deiner Identität in Christus bewusst? Und lebst du deine wahre Identität auch wahrhaftig aus? Wie sieht's bei dir aus? Jeden Tag. Und wir wissen doch, dass wir es nicht perfekt schaffen, oder? Wer kann es perfekt schaffen? Jemand? Ja. Keiner, oder? Ich nicht. Ihr nicht. Keiner kann es perfekt schaffen. Die Angriffe Satans sind allgegenwärtig, innerlich, äußerlich. Du schaffst es nicht aus dir und durch deine Kraft, sondern alleine durch den Herrn. Alleine, dass du ihn anhast, ihn trägst, dich mit Jesus bekleidest und diese Bekleidung in ihm ganz auslebst. Komme zum Herrn. Selbst dann, wenn du fehlst, selbst dann, wenn du sündigst, selbst dann, wenn du abirrst, was passieren wird? Komme zu dem, der sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, und ich will euch was? Ruhe geben. In der Welt findest du keine Ruhe allein beim Herrn. Lebe, liebe und bewahre deine Identität in Christus. Nicht aus dir, nicht aus deiner Stärke, sondern allein in und durch Jesus, in dem du im Herrn wandelst, in dem du dich bei ihm birgst, bei ihm Zuflucht suchst, in seinem Wort lebst, in seinem Wort, durch sein Wort, in dem du im Gebet verharrst und in dem du ihm alle Ehre gibst, damit dem einen wahren Gott, den einen wahren Schöpfer, den einen wahren Erhalter, den einen wahren Erlöser, den einzig wahren Gott, dem alle Anbetung gebührt, in alle Ewigkeit. Amen. Lass mich beten. Treu Gott und Vater, wir wollen dir danken für deine unendliche Gnade. Ja, wir sind dir so dankbar, dass wir wieder einmal erinnert worden sind, was du für uns getan hast. Und wenn wir in den Anfang der Schrift schauen, weil wir denken, wenn wir in unsere heutige Welt schauen und denken, es ist alles Chaos. Der Chaos hat einen Anfang. Ein Ziel Satans. Vor tausenden von Jahren. Aber Herr, im gleichen Atemzug, selbst vor Grundlegung der Welt, hast du den Ausweg geschaffen. Weil du wusstest, wir schaffen es nicht. Wir können gar nichts schaffen. Wir sind nicht gemacht worden, um es zu schaffen. Wir sind geschaffen worden, um uns unterzuordnen und anzubeten, den allein wahren Gott und Schöpfer. Danke für deine Gnade. Danke, dass du Jesus Christus geschenkt hast, dass du ihn geschickt hast, dass du ihn gesandt hast, dass der williglich sich an unseren Platz gestellt hat, unsere Schuld getragen hat, unsere Sünde gereinigt hat, aus der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft. Danke, dass wir daran festhalten dürfen, dass wir das glauben dürfen. O Herr, hilfe uns, dass wir es noch mehr leben. Dass wir nicht denken, ich habe es geschafft. Ich werde es schaffen. Irgendwann werde ich es schaffen. Ich kann alleine laufen. Herr, schenk uns ein Herz, was sich in dir birgt. Was allein in dir lebt. Was in dir wandelt, in dir bleibt. Auch dann, wenn es schwer ist. Auch dann, wenn die Sünde drückt. Auch dann, wenn die Welt uns versucht zu verführen, Herr. Und auch dann, wenn wir fallen, dass wir zu dir zurückkommen. Und dann wissen wir, unser liebender Vater empfängt uns mit offenen Armen, gereinigt im Blut seines Sohnes. Danke für die Erinnerung, für die Ermutigung. Herr, hilf uns, dass wir in dieser Identitätskrise, in dieser Welt heute, eine klare Ausrichtung haben, allein auf dich. Dass wir diesen Erlöser den Menschen nahe bringen. Dass wir diesen Erlöser predigen, verkündigen, ausleben in unserer neuen Identität, damit wir dich verherrlichen, den Schöpfer, den Gott und den Erlöser. In Jesu Namen. Amen.